Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Trainer Uwe Rösler war nicht vollends happy mit dem 3:2 gegen Oberhausen. Es gab aber durchaus schöne Momente, über die wollen wir heute sprechen bei Inside VfL. Und über das neue Trikot, denn auch da gibt's nicht nur Begeisterung.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, das zweite Testspiel ist absolviert und gewonnen. Wir alle drei waren da, sprechen wir heute drüber. Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo Christian, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Christian Schürmann von Radio Bochum ist auch dabei.
Hallo zusammen, schön wieder da zu sein.
Und mein Name ist Annalena Fehlke, ebenfalls von Radio Bochum. Es war ein lauschiger Fußballnachmittag, 15:30 Uhr, das war mal wieder Bundesliga-Anpfiffzeiten in Oberhausen. Stadion Niederrhein-Stadion, warum auch immer. War eigentlich ganz schön, mal wieder das zu sehen für mich persönlich jetzt. Ich glaube, die Fans hatten auch Spaß, man hat die VfLer auch gut gehört. Wer hatte noch Spaß? Uwe Rösler hinterher, nicht ganz so begeistert, ne? Ist das euer Fazit auch?
Ja, er war nicht ganz zufrieden, aber ich denke, jetzt sind auch schon wieder 2 Tage her und er blickt voraus. Er hat sich bei seiner Kritik ja auch selbst immer wieder mal eingefangen und gesagt, wir haben 9, 10 harte Trainingstage hinter uns. Die Abstimmungsprozesse konnten aus meiner Sicht noch gar nicht richtig greifen, denn da waren 2 bunt zusammengestellte Teams auf dem Platz mit sehr, sehr vielen jungen Leuten, mit noch mehr Spielern, die noch nie in der zweiten Liga gespielt haben, die überwiegend neu sind beim VfL, da können ja die Prozesse auch noch gar nicht so greifen. Er hat auch gesagt, Defensivverhalten hat man erst einmal trainiert und wenn ich an die zweite Halbzeit denke, hat er auch eine wilde Taktik gewählt, bewusst, um Intensität und Power da reinzubringen. Ganz, ganz frühes Pressing, was man in der Liga und gegen stärkere Gegner, wie er auch selber sagte, so auch nie sehen wird. Das ging offensiv teilweise gut, da gab es Balleroberungen, dann fehlte der letzte Pass und der Abschluss. Wenn es nicht gepasst hat mit dem Pressing, ging es auch schief. Das wollte Trainer Rösler sehen, beziehungsweise er wollte sehen, ob es dann gut gehen kann. Im 1:1 in der letzten Kette ging nicht. Mit Strumpf und Karademir hatte da auch Probleme, auch schon gegen Viertligakicker sich da zu behaupten im 1:1. Insofern, ich finde, es war ein Test, wie er halt ein Test sein kann zu dieser Phase der Vorbereitung, mit durchaus auch einigen Erkenntnissen, was einzelne Spieler angeht. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu.
Ja, kann ich mich anschließen. Es war halt, es waren 2 komplett zusammengewürfelte Startelfen je Halbzeit. Es war ein Haufen, der so noch nie zusammen gespielt hat, so richtig. Aber trotzdem hätte man da, denke ich, schon auch ein bisschen mehr erwarten können. Das hat auch Uwe Rösler nachher gesagt. Er hat jeden Spieler an die Hand nehmen müssen, hat sich da, glaube ich, ein bisschen einen entspannteren Nachmittag gewünscht, als das, was er dann letztendlich da absolviert hat. Ist, glaube ich, gefühlt mehr gelaufen als manch ein Spieler. Aber das sind so Prozesse, die müssen jetzt halt greifen. Die sollten dann jetzt auch greifen, weil die nächsten Gegner sind nicht Regionalliga. Das ist dann ein anderes Kaliber. Und ja, bin mal gespannt, wie lange dann noch mit solchen Aufstellungen gespielt wird, rumgeschaut wird, bis man dann mal was rauskristallisiert. Aber man muss ja auch sagen, da kommen wir ja gleich noch zu, da haben ganz viele wichtige Bausteine noch gefehlt. Und von daher, ein Sieg kann man mitnehmen, eine gute Leistung war es nicht unbedingt, aber das ist okay in der Phase, in der man sich gerade befindet.
Ja, man muss ja sagen, ne, um das mal in Zahlen zu packen, da haben 6 Spieler gespielt, die letztes Jahr ganz oder teilweise in der U19 waren, mit Meier, Isbruch, Grimaldi, Pick, Kolmo, Savas, der war aus Freiburg kommt, aus der U19. Dann haben aus dem Stamm der U21 gespielt, Wagbe, Tolber, Savas hat auch keinen Profivertrag, Rölleke war in der zweiten Halbzeit im Tor. Dann hatten Karademir, Drakas gespielt, die kommen aus der dritten, vierten Liga. Auch das sind junge Spieler, die neu sind beim VfL. Sammy Bamba, Leihrückkehrer, wird es nicht packen, da lege ich mich fest. Ist klarer Verkaufskandidat, dem fehlt einfach die Power auch dann nach hinten. Das hat Uwe Rösler ja auch moniert, Namen hat er nicht genannt, aber Bamba war einer, der sich angesprochen fühlen durfte, dass er nicht genug nach hinten gearbeitet hat. Will ich jetzt kein Bashing machen, Da gab es auch andere, auch ein Miyoshi hat nicht genug nach hinten gemacht oder auch ein Olli Olsen zum Beispiel. Da waren einige Kandidaten, wo ein bisschen mehr Spritzigkeit, ein bisschen mehr Einsatz gefordert wäre.
Ja, plus woher sollen sie bisher gelernt haben, zusammenzuspielen? Also aus dem Training, klar, wird da auch trainiert, aber das ist ja genau der Sinn von so einem Testspiel, dass man sich auch aufeinander abstimmt. Da sind ja sehr, sehr viele neue bei. Ja gut, ich wollte eigentlich mit den Highlights starten, aber lass uns bei den Lowlights vielleicht bleiben. Wer fällt euch da noch ein, der noch ein bisschen was tun könnte?
Ja, was heißt Lowlights? Man muss vorsichtig sein, ne? Also das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, zu dem Stand der Vorbereitung will ich wirklich noch kein endgültiges Urteil sprechen. Aber Daniel Hanslik zum Beispiel hat mir bisher nicht so gefallen, hat noch keine Bindung zum Spiel, war jetzt der Neuner, hatte keine Abschlüsse, keine guten Szenen. Ist noch nicht so richtig angekommen, gemessen an den Erwartungen. Ne? Bei vielen anderen erwartet man ja auch nicht so viel. Da muss man einfach abwarten, ob sie den Sprung schaffen oder nicht. Christian.
Ich hätte jetzt noch Philipp Strumpf mit aufgegriffen, der ja eigentlich so die Konstante in der Innenverteidigung ist aus der letzten Saison. Also eigentlich der, der das Spiel am besten kennen sollte von Uwe Rösler und vom VfL. Und es war trotzdem ein unsicherer Auftritt. Und wenn er eine gesetzte Nummer in der Innenverteidigung sein will und das auch eigentlich sein muss, würde ich mir dann mehr wünschen. Mehr auch Sicherheit ausstrahlen im Defensivverhalten.
Ja, da würde ich widersprechen. Für mich ist er keine gesetzte Nummer in der kommenden Saison. Also nach Plan soll Michael Steinwender, der Neuzugang, der für mich bisher einen soliden Eindruck macht, auch wenn er noch nicht so richtig gefordert wurde, spielen, und ein neuer Innenverteidiger soll und muss und wird ja auch noch kommen. Der vielbesagte Abwehrchef, mal sehen, ob es diese Woche klappt. Der VfL arbeitet fieberhaft, spricht mit mehreren Kandidaten. Könnte bis zum Trainingslager klappen, kann sich aber auch noch ziehen. Je eher der da ist, desto besser.
Ich glaube also nochmal, ich glaube auch nicht, dass Philipp Strumpf gesetzt sein wird, aber wenn er es selber sein will,
sein
und
Anspruch
ist, sein Anspruch das ist, dann muss da mehr kommen.
Ja.
Aber wir hatten es vorhin angesprochen, mal abgesehen davon, dass es eben noch Kaderlücken gibt in der Spitze, den Innenverteidiger haben wir gesagt, parallel arbeitet der VfL intensiv daran, noch einen dringend benötigten Flügelstürmer zu holen, der Stammplatzpotenzial hat, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, der den Unterschied machen kann. Den braucht der VfL auch, zumal Gerrit Holtmann ja aktuell noch verletzt ist, beziehungsweise im Aufbautraining ist. Und es fehlten halt von den gesetzten Spielern der Vorsaison, die noch im Kader sind, auch noch eine ganze Reihe, ne? Also neben Holtmann,
Panneweg zum Beispiel.
Mats Panneweg, der zum Saisonstart wahrscheinlich noch nicht einsatzfähig sein wird, ist aber im Lauftraining, macht ordentliche Fortschritte. Maxi Wittek, der ja eine ganz schwere Verletzung hatte nach dem Bielefeld-Spiel, wie er jetzt kundgetan hat, Compartment-Syndrom. 4 Operationen in 10 Tagen, aber der bei ihm sieht's dafür richtig gut aus. Der ist ja teilweise im Mannschaftstraining noch ohne Gegnerkontakt, soll dann im Trainingslager komplett einsteigen, mit dem rechne ich fest. Zum Saisonstart gegen Hertha, ja, da sind natürlich Spieler, die im Moment dann auch noch fehlen. Ne? Also mit Miyoshi, Hofmann, haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
Wir waren ja noch nicht da angekommen.
Hofmann-Lob der Woche, also der Mann ist topfit und der, mal abgesehen von seinen Toren und Vorlagen und Ballbehauptungen, der hat auch einen Sprint hingelegt. In der ungefähr 45. Minute, da hat er ausnahmsweise mal einen Ballverlust gehabt. Da ist er bis zur Mittellinie zurückgelaufen. Da können sich dann auch jüngere Spieler durchaus mal eine Scheibe von abschneiden, von Philipp Hofmann. Also wie gesagt, Miyoshi, Horn, Hofmann und Strumpf waren vom letzten Kader da auf dem Rasen. Insofern Ball flach halten.
So. Ja, lass uns direkt bei Hofmann gerne bleiben. Am Ende stand das 3-2. Er hat zwei quasi auf seine Kappe nehmen können und dürfen und sich auch feiern lassen dürfen dafür. Macht weiter wie bisher. Ich habe das Gefühl, der hat überhaupt gar keine Pause gemacht. Also natürlich, als Profi machst du auch. Also setzt du dich auch nicht 3 Wochen in einer
Er hat Familie, hat schöne Bilder gepostet, so kann ich mich erinnern.
Aber war eben auch im Fitnessstudio und so. Ganz, ganz viel. Ich habe das Gefühl, an dem ist noch, also kein Gramm Fett mehr dran und überhaupt,
Wahnsinn.
Der ist auf dem Fitnesslevel seines Lebens. Ne?
Ja, ich habe ihn natürlich auch gleich gefragt, wie viele Tore er macht nächste Saison. Nein, hat er sich nicht entlocken lassen. Aber wir können ja so einen Hot Take machen, ne? Wenn der gesund bleibt, der Mann hat Qualität und ich sag, dann macht er 20 Buden nächste Saison.
Okay. Ich wäre jetzt bei 15 gewesen, aber 20 nehme ich auch. ja, es ist echt der Wahnsinn, weil das ist ja das, was man vor allem auch am Anfang der letzten Saison noch kritisiert hat und auch in den Saisons davor, dieses mangelnde Abschlussverhalten, ne? Also dass man ein Stürmer, der nicht aufs Tor schießt, und mittlerweile ist er so eiskalt vorm Tor, auch jetzt das 1-0 war es, wo einfach zwei Ballkontakte, zack, reingeschoben, nicht groß drüber nachgedacht und natürlich, dass er kopfballstark ist, darüber müssen wir nicht reden, das war schon immer. Aber das ist wirklich mittlerweile so ein Gesamtpaket, das, was du gesagt hast, er arbeitet mit nach hinten, er nimmt den Ball an der Mittellinie an, macht ihn fest, dreht sich, macht sofort den langen Ball in die Spitze. Das ist echt, das wünscht man sich vom Spieler. Und ich glaube, jetzt am Samstag haben wir es nicht zusammen gesehen, aber ich glaube, wenn er jetzt zusammen noch mit einem Berkantas zum Beispiel auf dem Platz steht, dann ist das durchs Zentrum eine sehr starke Offensivschiene und da kann man sich, glaube ich, richtig drauf freuen.
Ja, Berkantas, dann sind wir bei den Anti-Lowlights, wie heißt das? Highlights? Oder?
Highlights, wenn man das nennen, ja.
Also, Berkantas zum Beispiel macht auf mich einen guten Eindruck. Er hatte noch einige Fehlpässe zu viel, das muss besser werden. Aber man sieht, wie der kicken kann, dass er den Ball eng am Fuß führt und er zeigt sich auch neben seinen fußballerischen Qualitäten, hat er auch wieder gezeigt, dass er sehr einsatzfreudig ist, sehr lauffreudig, hat sich die Bälle tief geholt. Also der will immer den Ball haben, der will machen, machen, machen. Und klar, jetzt muss man sehen, auch bei ihm, wie er sich gegen stärkere Gegner durchsetzt, die da mehr gegenhalten. Aber ich traue ihm da die Spielmacherrolle absolut zu, ja. Finde ich, macht bisher einen richtig guten Eindruck, genau wie auf eine ganz andere Art Enes Çolak von den Neuzugängen. Der hat in Oberhausen auch ein, zwei Grätschen schon ausgepackt, ist sehr laufstark. Man sieht es auch im Training, man muss das Training ja jetzt mal auch mal einbinden in die Bewertung, wenn es da die Laufeinheiten gibt. Also Enes Çolak läuft deutlich vorne weg. Donnerstag war so eine Einheit, da haben 6 gegen 6 gespielt und eine andere Sechsergruppe ist gelaufen. Çolak vorne weg in den beiden anderen Gruppen, Leon Savas und der 18-Jährige, auch topfit, und Kochi Miyoshi. Also da gibt's ein paar Typen, die zeigen, dass sie richtig laufstark, richtig fit sind. Da sieht man schon Unterschiede auch im Training.
Ja, und physisch. Ne, das ist ja dann das, was noch dazu kommt. Das ist ja das, was man sich gewünscht hat. Diese Spielertypen, die wir, glaube ich, schon 10.000 Mal angesprochen haben. Ja. Tas, Çolak, das ist das, was du im Zentrum offensiv wie defensiv brauchst, wenn du der VfL Bochum bist. Du bist da, das ist kein Tiki-Taka-Fußball, das ist wirklich knallhart. Und dann brauchst du halt die Physis und du brauchst die Fitness und das sieht sehr gut aus bis jetzt.
Wo seht ihr denn gerade das meiste Potenzial? Es ist fies, es ist wirklich fies an dem Punkt der Vorbereitung gerade. Aber wir haben ja viele junge Spieler gesehen, viele noch nicht Profis. Wo waren da für euch Momente?
Also auf mich macht Alessandro Grimaldi, habe ich letzte Woche schon gesagt, nach wie vor einen sehr, sehr guten Eindruck. Der hat richtig Zug zum Tor, Tempo, hat sich oft durchgesetzt auf der linken Seite, jetzt auch in Oberhausen. Ordentliche Flanken geschlagen, Pässe in die Box gebracht. Ja, kann am Ball richtig viel, ist ein sehr hochbegabter Spieler, 18 Jahre. Und jetzt auch bei ihm wird sich zeigen, ob er sich auch gegen gestandene Profis durchsetzen kann, ob er diese Robustheit wirklich hat, insbesondere auch gegen den Ball. Das hat Rösler noch moniert, bei ihm, aber auch bei vielen, vielen anderen Spielern. Aber ich traue, würde es mir zumindest mal wünschen, dass Alessandro Grimaldi da seine Chance auch dann in der Liga kriegt, wenn er so weitermacht. Ist ein richtig guter Fußballer. Also der fällt mir bisher von den Jungen am meisten positiv auf.
Würde ich mich anschließen, deswegen sage ich jetzt noch Drakas und Savas, die mir beide auch gut gefallen haben am Samstag. Drakas mit einer Vorlage auf Philipp Hofmann und Savas über links auch auffällig. Also es war viel Bewegung, da war nicht alles optimal, viele Fehlpässe, Ballverluste, das muss noch irgendwie, ne, müssen sie noch reinkriegen, aber so vom Einsatz und vom Laufverhalten, vom Defensivverhalten noch nicht so ganz. Das ist ja das, was Uwe Rösler kritisiert hat. Aber insgesamt so der Wille, ne, und auch das Tempo, das fand ich gut. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht da, wo es sein muss, um auch eine wirkliche Rolle aktuell zu spielen. Aber wenn sie das über die Saison hinweg aufbauen, warum nicht?
Ja, Savas, Leon Savas sicherlich die größte Entdeckung, weil man den nicht auf dem Schirm hatte, vor dem ersten Testspiel, und dann wurde er ja hochgezogen. Hat noch nie im Herrenfußball gespielt. Also das ist richtig, bringt richtig Energie rein an der Linie. Der hatte jetzt 10, 15 Minuten aus meiner Sicht Anlaufprobleme und hat sich da richtig reingebissen. Also der Junge, der bringt Power mit und lässt sich da nicht unterkriegen. Offenbar eine sehr gute Mentalität. Also das könnte was werden. Zunächst geht er für mich in den Zweikampf mit Daniel Koymo als Backup, dann wenn Vitek wieder da ist. Der ist für mich gesetzt.
Es geht jetzt ja nahtlos weiter. Also klar, sie brauchen auch mal Pause, wie Uwe Rösler dann vielleicht auch eingesehen hat. 10 Tage am Stück waren dann vielleicht zu viel. Aber das ist ja auch Vorbereitung. Als nächstes Antwerpen und Ajax. Das wird nochmal auch ein buntes Getausche wahrscheinlich werden, weil gegen Antwerpen auch zweimal 60 Minuten gespielt wird.
Genau, insofern gehe ich davon aus, dass er auch wieder zwei Teams aufbieten wird, die dann aber über 60 Minuten gehen müssen, ne? Und klar, Antwerpen, fünfmaliger belgischer Meister. Gut, vom Titel sind die jetzt dann doch ein Stück mittlerweile entfernt, aber erste Liga, Belgien.
Man steigert.
Haben auch einen kleinen Umbruch, ein sehr junges Team, hat ein Durchschnittsalter aktuell von 23 Jahren. Der Kader ist da auch noch nicht komplett. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass Jung auch wild ist und laufstark, dann kommt da richtig was auf Bochum zu. Insbesondere dann defensiv, also gegen den Ball. Da wird man dann sehen, wie weit ist Bochum da. Das wird sicherlich auch ein Schwerpunkt sein in dieser Woche, da weiter voranzukommen. Ja, Bochum wird tiefer spielen und ich bin gespannt. Ja,
ja, und die sind ja auch in der gleichen Phase in der Vorbereitung wie der VfL. Auch da werden wieder viele jüngere Spieler spielen. Auch die werden noch nicht mit der Startelf spielen, die dann letztendlich in der Saison spielt. Das heißt, auch wenn die jetzt vielleicht auf dem Papier natürlich der Favorit sein sollten, aber darum geht es ja nicht in einem Testspiel. Das ist eine gleiche Ausgangssituation. Da wollen sich ganz viele junge Spieler vor allem auch beweisen auf beiden Seiten. Von daher ist das, glaube ich, ein richtig guter Testspielgegner. Und es ist natürlich auch, es muss sich ja steigern. Also du kannst ja jetzt nicht die ganze Vorbereitung gegen Regionalligisten testen. Und von daher ist ein großer Name, Antwerpen, Ajax sowieso. Deswegen, das ist richtig gut, ja.
Schauen wir mal in die etwas fernere Zukunft, wobei ich glaube, das geht jetzt auch ganz, ganz schnell, bis die Saison wieder losgeht. Und wir wissen jetzt, wie das aussieht. Also zumindest den ersten Spieltag wissen wir ganz, ganz sicher schon mal. Wann und wo? Und zwar gegen Hertha zu Hause. Wir starten mal wieder zu Hause in die Saison. Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Das ist gefühlt lange nicht mehr passiert.
Noch Saisoneröffnung. Also das ist ja eh, das ist, besser geht's nicht.
Free
also,
TV, Flutlicht.
Flutlicht. Ja. Das ist also Creme de la Creme.
Bisschen Erinnerungen, ja, Röslers Debüt gegen Hertha, Flutlicht, 3-2, Topspiel, ganz, ganz wichtiger Sieg, wichtigster Sieg der letzten Saison. Dann gleich zum Auftakt, Hertha BSC hat einen Umbruch, hat Topspieler verloren mit Rehse, mit Eichhorn, mit Cuisance, spricht man den so, ja? die Fans werden schon ziemlich ungeduldig, weil noch ist überhaupt kein externer Neuer da. Ja. Auch das ein Vorteil, jetzt auf Hertha zu treffen. Der Kader wird Anfang August auf gar keinen Fall eingespielt sein und auf jeden Fall noch nicht komplett sein.
Das ist ein krasser Unterschied zum VfL, ne? Ja. Bei 7 Neuzugängen.
Ja, die wollen wohl viele Laien, streben sie wohl an. Gestandene Profis, die kommen dann nach und nach, aber mutmaßlich erst im August. Also besser hätte es gar nicht sein können. Und auch die Gegner danach, Braunschweig in Braunschweig, nicht unterschätzen, aber ist machbar. Und dann zu Hause gegen den Aufsteiger Osnabrück, da darf man ja schon dann von einem Pflichtsieg sprechen. Gutes Auftaktprogramm und der Spielplan hätte aus meiner Sicht gar nicht besser sein können. Für den
nee, Fußball. Also man kann sich eigentlich sofort in den ersten drei Spielen schon mal positionieren. Also man kann zumindest schon mal eine Prognose für die anderen Mannschaften abgeben und sich vielleicht auch, wer weiß, als Favorit oder zumindest als gute Mannschaft positionieren. Das, ne, man darf die Spiele nicht überbewerten, aber natürlich ist das direkt mal so kann man ein Ausrufezeichen setzen, sowieso. Darüber hinaus will ich jetzt nicht spekulieren, aber was auch richtig geil ist, ist, dass man das letzte Saisonspiel auch heim hat.
Genau.
Und das ist
Heimspiel zum Start, Heimspiel ganz am Ende, dann gegen Kiel.
Ja.
Top 9 Heimspiele, sehr wichtiger Aspekt, weil es einmal einen Doppelheimspieltag, also zwei Heimspiele in Folge gibt in der Hinrunde. Noch vor Dezember war sicherlich auch ein Wunsch des VfL. Wir wissen, das Stadion wird modernisiert, umgebaut, nach dem vierten Spiel wahrscheinlich, vierten Heimspiel gegen Fürth vor der Länderspielpause, geht's dann los, so ist mein Stand. Mit der Nordtribüne, da fallen dann 2400 Dauerkartenplätze weg. Und im Januar folgen dann für Südtribüne Blöcke C und D. Und bis es soweit ist, hat man aber schon mal 9 Heimspiele. Ja. Auch das ist positiv. Also wie gesagt, Spielplan passt dem VfL Bochum sehr gut.
Apropos passen. Ich habe persönlich am Samstag in Oberhausen das erste Mal das neue Trikot gesehen. Lass uns darüber auch noch mal 2 Worte verlieren. Es ist wieder flutlicht blau, also zumindest ein sehr dunkles Blau, aber mit diesem Muster dabei, das Heimtrikot. Christian, atmet schwer durch.
Ich finde es, ich will es jetzt nicht, ich finde es uninspiriert. Ich finde es, man macht ja nicht nur seit Mizuno, man macht ja auch schon die letzten Trikots mit Nike im Flutlichtblau. Es ist für mich nicht die Vereinsfarbe. Es ist eine Abwandlung, auf die man sich irgendwie eingeschossen hat. Und ich finde auch, wenn man Flutlichtblau macht, das heißt ja nicht, dass die Trikots gleich aussehen müssen. Aber ich finde, das, was man daraus gemacht hat, ist eingeschlafen. Ich fand das erste von Mizuno mit dem Ruhrstadion drauf, fand ich noch kreativ. Aber jetzt wird es immer eindimensionaler. Ich finde das Auswärtstrikot mit dem Kragen okay, cool. Aber das Trikot an sich selbst ist auch wieder sehr ähnlich zum letzten Auswärtstrikot. Ich bin gespannt aufs Drittel, auf das Ausweichtrikot. Aber ich bin da auf Fanseite. Ich schließe mich da ganz vielen Leuten an, die sagen, dass das ist seit Jahren das Gleiche.
Ja. Ich finde das Heimtrikot für sich genommen gar nicht schlecht, wenn es denn jetzt zum ersten Mal so präsentiert worden wäre. Insofern, kurz gesagt, ja, die letzten sahen sehr ähnlich aus. Wenn man mal 2-3 Meter Abstand hat, dann sieht man kaum einen Unterschied. Die Details sind ja schwer zu erkennen. Insofern freue ich mich, dass der VfL Bochum einen Ausrüsterwechsel macht. Das ist eine Chance, dann wieder etwas Neues auf den Markt zu bringen. Hummel übernimmt ab der Folgesaison, 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. War international ausgeschrieben, hat natürlich in erster Linie finanzielle Gründe. Hummel zahlt einen mittleren 6-stelligen Betrag mehr als Mizuno. Also auch da ein erfolgreiches Geschäft in der vergangenen Woche abgewickelt worden. Ja.
Und ohne jetzt, wir werden nicht bezahlt, das ist keine Werbung. Aber man muss sagen, die Trikots, die Hummel in den letzten Jahren gemacht hat, bei Werder Bremen, unter anderem Paderborn, das macht Hoffnung, sage ich jetzt mal so.
Ich als alte Handballerin freue mich da sowieso drüber.
Ja, gut.
Und ich würde mich auch freuen, wenn das nächste Trikot vielleicht mal wieder ein VfL-Blau hat. Das klassische, hellere. Ja, wäre doch schön.
Ja, glaube ich nicht, weil der Verein hat das Flutlichtblau so für sich als Marke erfunden. Aber wir werden sehen.
Da muss man auch mal auf die Fans hören.
Da haben wir jetzt ein Jahr Zeit, uns darüber Gedanken zu machen.
Genau. Eben. Das steht jetzt erstmal.
Das Trikot ist jetzt erstmal.
Kommen noch 3 Sondertrikots und dann, naja.
Genau. Ja, das war jetzt ein bisschen so ein kleines Update von uns aus der Vorbereitungsphase beim VfL. 2 Testspiele absolviert, die nächsten Folgen und wir beobachten alles. Jedes Training auch immer mal wieder dabei und so. Also bleibt gerne dran. Nächste Woche sind wir wieder da. Macht's gut.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.